Die Lesung heute kommt aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11 und Verse 19 bis 26. Die aber zerstreut waren, wegen der Trübsal, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und sagten das Wort zu niemandem als allein zu den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten den Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Nachricht von ihnen der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia zu reisen. Dieser wurde froh, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte sie alle, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann, erfüllt mit Heiligem Geist und Glauben. Und es wurde dem Herrn eine große Menge hinzugetan. Barnabas aber reiste nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, führte er ihn nach Antiochia. Und es geschah, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und viele lehrten. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Worte des lebendigen Gottes. Danke.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, dass wir den Gottesdienst gemeinsam feiern können und habe jetzt doch mein kurzes Hemd angezogen. Ist doch etwas besser und angebrachter, ja. Aber das passt auch schon ganz gut zu unserem Thema, denn es geht um Antiochia und da ist es ja auch warm. Da ist es ja auch heiß im Orient. Und mich begeistert das, wie die ersten Christen gelebt haben, wo unser Glaube herkommt, was sie ausgemacht hat, was da ja, sie innerlich und äußerlich bewegt hat. Und das Bild, das wir dort sehen, das ist eine der ältesten Kirchen der Welt. Die Höhlenkirche bei Antiochia. Heute heißt der Ort Antakya. Und dort haben sich schon die frühen Christen versammelt. Es heißt, dass der Apostel Lukas diese Kirche gegründet haben soll. Aber benannt ist sie nach Petrus. Er ist dort unterwegs gewesen. Er hat dort evangelisiert, hat dort Menschen zum Glauben geführt in Antiochia. Später, im 11. Jahrhundert, haben dann Kreuzfahrer diese Fassade vor die Höhle gebaut, damit es etwas kirchlicher aussieht. Also die Fassade ist 1000 Jahre alt, aber die Kirche dahinter 2000 Jahre alt. So hat es angefangen, dass sich die Christen getroffen haben. Und wir lesen im Bericht der Apostelgeschichte und jemand hat mal gesagt, eigentlich müsste dieses Buch nicht Apostelgeschichte, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes, die er mit den Aposteln geschrieben hat, heißen. Und Gott wirkt durch seinen Geist mitten in der Großstadt Antiochia. Im Zentrum der Stadt. Antiochia war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, 300 vor Christus durch Seleukus gegründet. Und er hat sie nach seinem Vater Antiochus genannt, wie 15 andere Städte auch. Und sie war eine Hafenstadt am Fluss Orontes, eingeschlossen und geschützt von 4 Hügeln. Und dort in dieser Stadt, das war eine richtige Drehscheibe, eine Kreuzung der verschiedenen Völker und Nationen. Es gab Griechen, es gab Juden, es gab Römer, es gab Orientalen, Parther, Perser. Ungefähr 500.000 Einwohner hatte Antiochia. Auch viel mehr als heute die Stadt Antakya. Wow. Gott liebt die Städte. Und dort passiert etwas mit dem Evangelium. Stellen wir uns doch einmal vor, wir wären damals unterwegs gewesen. Natürlich, weil es ja eine Hafenstadt ist, reisen wir mit dem Schiff an. Wir kommen zum Hafen und wir gehen dann in die Altstadt. Sie liegt auf einer Insel, umgeben von Stadtmauern. Von der Straßenbeleuchtung schreiben antike Historiker, sie eiferte mit der Helle des Tages. Es gab eine säulengerahmte Prachtstraße von Norden nach Süden, Marktplätze und viele, viele Händler. Gewimmel, Menschen aus aller Welt. Rechts das Hippodrom, die Pferderennbahn. Links das Theater und das Amphitheater. Die Kaiserresidenz für den Kaiser in Rom war noch im Bau. Ein Aquädukt bringt frisches Wasser von kühlen Quellen. Es gab bekannte rhetorische Schulen und Sportwettkampfstätten. Man sagte, die Wettkämpfe von Antiochia, die konkurrierten mit den Olympischen Spielen. Natürlich war Antiochia auch ein Zentrum der Religionen. Es gab den Tempel der Daphne, den Apollo-Tempel, den Hain der Nymphen und ein monumentales Felsbild sollte die Stadt beschützen. Reichtum und Armut lagen, wie so oft in den Städten, eng beieinander. Kannst du einmal drücken? Antiochia, das Evangelium im Zentrum der Stadt. Antiochia, das Evangelium erreicht die Menschen. Antiochia, geistliche Leiter arbeiten für das Evangelium zusammen. Antiochia, das Evangelium hat Wirkung. Du kannst den Bibeltext jetzt einfach weiterklicken. Den haben wir ja eben gehört, Apostelgeschichte 11. Dann gehen wir zu das Evangelium im Zentrum der Stadt. Die Christen hätten sich ja aus der Stadt fernhalten können. Denn es gab viele Gründe, warum man jetzt als gläubiger, als gottesfürchtiger Mensch vielleicht einen Bogen um die Stadt gemacht hätte. Götzendienst in den Tempeln, nackte Sportler, griechische Philosophen, die die Christen verachteten und verlachten, Kaiserverehrung, der Kaiser wurde als Gott verehrt, dann natürlich die ganze Kriminalität, Verbrechen, meistens in den Hafenstädten, auch die Prostitution blühte, Unmoral. Die Stadt war ein reiner Seuchenherd, viele Krankheiten, Armut und Bettler überall. Ist das der Ort, wo man gerne leben will? Ist das der Ort, wo man Kinder aufziehen will? Und ich meine, wir haben nicht immer so die Wahl, wo wir vielleicht wohnen können oder wollen. Das hängt ja davon ab, wo finden wir Arbeit, wo haben wir Wohnmöglichkeiten. Aber es ist interessant, dass es so beide Bewegungen gibt bei den Christen. Es gibt immer wieder eine Bewegung zu sagen, lasst uns ruhige und sichere Orte finden. Lasst uns Orte gründen, vielleicht auf Hügeln oder Bergen, in Tälern, in der Natur, wo wir Gott nahe sind, wo wir einander nahe sind, wo wir vielleicht geschützt sind von schlechten Einflüssen der Kultur. Und es gibt auch immer eine Bewegung, wo man sagt, lasst uns hingehen, wo die Menschen sind, in die Zentren hinein und gerade dort auch Glauben leben, ein Licht sein, wo die Finsternis am größten ist. Wie Gott auch jeden Einzelnen von uns führt, wir sind ja nun mal in einer Stadt, noch etwas größer als Antiochia mit seinen 500.000 Einwohnern. Wir sind mittendrin und ich denke, das ist gut. Tim Keller hat einmal gesagt, das Schöne an der Stadt ist, nirgendwo sonst sind auf so engem Raum so viele Ebenbilder Gottes versammelt. Ist spannend, oder? Ist interessant, wen man da alles sehen und treffen kann. Und Gott hat einen Plan, er liebt die Städte und ich denke, er hat einen guten Plan, auch hier für Leipzig. Wir haben ja einige Jahre in Innsbruck gewohnt, in Österreich. Da war immer mein Vers aus dem Buch Jona, weil es da hieß, sollte Gott nicht Erbarmen haben mit den 120.000 in dieser Stadt und den Tieren. Und Innsbruck hatte genau 120.000 Einwohner. Da dachte ich immer, yes, Gott hat Erbarmen. Gott hat auch Erbarmen für Leipzig, für unsere Stadt. Und er will hier etwas tun. Wie war es damals? Ich kannst du noch mal so zwei, drei Folien weiterschalten auf Antiochia, das Evangelium erreicht die Menschen. Wie hat es die Menschen erreicht? Interessanterweise auch durch Migration und Verfolgung. Und es hat ja in Jerusalem angefangen. Antiochia war ja nicht die Stadt der ersten Christen, aber schnell schon sind die ersten dort gelandet, weil Christen verfolgt wurden. Und so ist das, was eigentlich uns oft Not macht, Hungersnöte, Kriege, Verfolgungen, wirkt dann oft, dass das Evangelium sich verbreitet, weil plötzlich verstreuen sich die Christen und sie nehmen ihren Glauben mit und geben ihn weiter und plötzlich entsteht Neues. Das ist so ähnlich wie mit Samenkörnern. Wenn die alle auf einem Haufen sind, dann entsteht nicht ganz so viel, wie wenn der Wind sie sozusagen übers Land bläst. Und so ähnlich war es dort mit den Christen. Und dann gab es nicht nur eine geografische, sondern auch eine kulturelle Ausbreitung zu den Nationen. Im Text hieß es ja, Apostelgeschichte 11, zuerst haben sie nur den Juden weitergesagt, das Evangelium. Weil es ja auch Juden waren, die zuerst in Jerusalem das Evangelium gehört hatten. Aber dann gab es eine Grenzüberschreitung, wurden Mauern überwunden, wurden kulturelle Mauern überwunden, denn dann fingen sie auf einmal an, auch den Griechen und den anderen das Evangelium weiterzugeben. Gott hatte es ja schon vorbereitet. In Apostelgeschichte 10 hören wir davon, wie Petrus diese Erscheinung hat mit dem Tuch. Und er sagt, ich kann doch nicht das Unreine essen, das geht doch nicht. Und Gott sagt, ja, aber wenn ich es dir gebe und wenn ich es sage. Und so wurde er schon vorbereitet. Auch die Heiden, auch die anderen Nationen sind eingeladen in das Volk Gottes. Und genau in dieser kosmopolitischen, in dieser interkulturellen Stadt Antiochia springt jetzt plötzlich der Funke über. Es ist also ein Schlüsselmoment in der Kirchengeschichte, in der Missionsgeschichte. Jetzt auch das Evangelium zu den Heiden, zu den Völkern. Zuerst zu den Juden. Es hat nicht aufgehört, unter diesem Volk zu wirken. Aber dann zu den Heiden. Nächste. Warum? Weil normale Menschen vom Glauben reden. Und hier im Text, wenn es dann heißt, sie sprachen davon, da ist jetzt nicht ein Wort wie predigen, lehren, verkündigen, so etwas ganz, ganz Großes, sondern einfach, sie haben davon geredet. Sie haben das mitgeteilt, was ihnen wichtig war. Und hier wird jetzt nicht Petrus als oder Paulus als der große Prediger vorgestellt, sondern es heißt, die Christen haben einfach davon erzählt. War das eine Strategie? Haben sie das über Jahre geschult und eingeübt? Ich denke, es war für sie normal. Sie haben einfach ihren Nachbarn und Freunden weitergesagt, da ist einer, der ist vom Tod auferstanden. In Apostelgeschichte 10, ein Kapitel vorher, da kann man so nachvollziehen, wie damals die Predigt, die Verkündigung, das Weitersagen war. Gott hat Frieden verkündigt durch Jesus Christus, heißt es da. Jesus ist der Herr über alle. Er ist umhergezogen, hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht. Sie erzählen einfach von Jesus, wie er war. Er wurde ans Holz gehängt und am dritten Tage auferweckt und ist erschienen. Er ist von Gott bestimmt zum Richter für Lebende und Tote. Alle, die an ihn glauben, empfangen Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Gott macht keinen Unterschied und sieht die Person nicht an. Das waren Worte, die auf fruchtbaren Boden fielen. Bei den Menschen in Antiochia. Wow, einer ist Herr, der gerecht ist, der liebevoll ist, der heilig ist, anders als die Herren dieser Welt. Einer, der keinen Unterschied macht und es gibt sogar Vergebung für Sünden. Und sie redet nicht nur von Jesus und von dem Evangelium, sondern sie lebten es auch. Das kürzeste Bekenntnis der alten Kirche, der frühen Christen, war Kyrios Jesus. Einfach nur zwei Worte. Kyrios Jesus, Jesus ist Herr. Und dieses Herr, das war auch Herrscher. Er hat die Macht, er ist der König. Und das war ein Bekenntnis, denn es gab ja andere Herrscher, es gab ja die römischen Kaiser. Und zu sagen, Jesus ist Herr, das war ein Bekenntnis. Es gibt andere Bekenntnisse. Wir können sagen, Jesus lebt. Oder der Herr ist auferstanden, das Osterbekenntnis. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So sehr hat Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben erhalten. Ich denke, unsere Botschaften müssen nicht kompliziert sein. Manchmal sind es nur zwei Worte. Jesus ist der Herr oder Jesus ist mein Herr. Ganz normale Menschen haben es bekannt und haben es gelebt. Und da gibt es einen sehr, sehr interessanten Brief aus der alten Kirche, den Brief an Diognet. Und da schreibt er über die Christen: Sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen, sie zeugen und gebären Kinder, aber sie nehmen die Verantwortung für sie auch wirklich wahr. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens. Sie bewahren aber die Intimität ihrer Ehe. Sie leben in der Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Sie leben auf der Erde, sind aber Bürger des Himmels. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun oft sogar mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun allen Gutes und werden doch verfolgt. Man kann ihnen nichts vorwerfen und sie werden dennoch verurteilt. Sie werden getötet und kommen zu neuem Leben. Sie sind arm und machen viele reich. An allem leiden sie Mangel und haben doch mehr als genug. Und damals staunten viele über diese Christen, die sich haben schlagen lassen, die einen Gekreuzigten verehrt hatten, die von Auferstehung sprachen und die bereit waren zu teilen. Und einmal feuert ein römischer Schreiber und Philosoph seine Landsleute an und sagt: Wir haben doch den wahren Glauben an unsere Götter, an Jupiter und Merkur und Mars. Und diese komischen Sektierer, diese Christen, die leben uns was vor und versorgen nicht nur ihre Witwen und Waisen, sondern auch noch unsere. Liebe Mitbürger, liebe Römer, bitte strengt euch doch mal mehr an. Das kann doch nicht sein, dass die uns praktisch zeigen, wie es eigentlich geht mit dem Leben und der Nächstenliebe. Und so ähnlich war dieses Staunen in der Antike. Was kann da von Nazareth schon Gutes kommen? Was kann aus dieser komischen Provinz Judäa, was kann da kommen? Was war dieser Jesus, dieser Zimmermann? Was wollen diese Fischer und diese Gesellen hier? Aber wow, sie leben einfach stark. Das ist ansteckend, das ist vorbildlich. Sie kümmern sich. Ja, sie haben Kinder, aber sie versorgen sie auch wirklich. Sie sind für sie da. Ja, sie leben in einem Land mit Gesetzen, aber sie halten sie sogar. Interessant. Und das steckt an. Und das innerhalb von einem Jahrhundert praktisch wie ein Flächenbrand im gesamten Römischen Reich überall Kirchen entstanden, überall Menschen Christen wurden, das hat damit zu tun, dass natürlich Gottes Geist gewirkt hat, aber dass Menschen auch es umgesetzt haben, einfach gemacht haben. In Lukas Evangelium, da heißt es einmal: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Ja, es wurde sichtbar. Gott stand ihnen zur Seite. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Und ich denke, wir werden noch viele Chancen bekommen. Vielleicht im kommenden Winter, vielleicht jetzt schon, vielleicht danach. Da, wo Menschen in Krisen kommen, wo Menschen vielleicht nicht mehr alles bezahlen können, wo gesellschaftlich vielleicht Dinge sich zerrütten und Nöte aufkommen. Wow, da kann man einfach helfen. Da kann man da sein. Ist doch wunderbar. Wo Finsternis ist, kann Licht leuchten. Dafür sind wir da. Vor einiger Zeit hatten wir so ein Treffen als Christen und wir haben zusammen Musik gemacht, zusammen gefeiert. Und jemand hatte einen Freund eingeladen. Er war auch Musiker, Gitarrenlehrer, Gitarrenspieler. Da war er dabei, der Christian. Und nachher wollte er nicht mehr nach Hause gehen. Weil es war erst ganz nett, weil er hat beim Aufräumen noch geholfen, Tische und Stühle alle zusammenstellen, spülen und aufräumen. Da wurde es schon spät, es war alles aufgeräumt. Er wollte immer noch nicht nach Hause gehen. Ich bin jetzt auch nicht so der, der immer gerade früh ins Bett muss. Kein Problem. Was wurde immer später? Er wollte einfach nicht gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, sag, ja, was meinst du denn jetzt so? Du warst ja heute zum ersten Mal da, so unter Christen. Und sagt, es war für mich so besonders, die Atmosphäre, das Miteinander. Ich will gar nicht mehr nach Hause gehen. Ich sagte, ja, das habe ich gemerkt. Dann saßen wir, andere Szene, anderer Tag, anderer Ort, zusammen mit einigen Christen beim Döner. Wir hatten irgendeine Bibelgruppe oder Hauskreis, hatten noch Hunger, war auch schon etwas später. Und es war noch ein einziger Gast, war noch da in der Bude, hatte da auch gegessen, aber wir waren so ungefähr 10. Und uns hingesetzt und er schaute dann ganz interessiert. Nachher meinte er, hey, darf ich mich vielleicht zu euch setzen? Sagen, ja gut, wir sind 10, ob wir jetzt 11 sind, ist kein Problem. Dann guckt er so und sagt, wer seid ihr eigentlich? Da jemand von Korea, jemand von Iran, jemand von England, jemand von Afghanistan, jemand von Deutschland, verschiedene Altersgruppen. Er sagte, irgendwie ungewöhnlich. So. Dann sagte der eine nur, naja, wir sind eine christliche Gemeinde, das ist unser Pastor und wir essen jetzt gerade. Okay. Und er wollte immer mehr wissen, ja, was glaubt ihr denn? Und ja, wieso seid ihr Christen und wie ist das? Manchmal erleben wir sowas. Manchmal vielleicht auch im Kleinen, in Gesprächen über den Gartenzaun oder im Treppenhaus oder irgendwo. Manchmal vielleicht auch nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Auswirkungen hat, wenn wir unseren Glauben leben und dass es ansteckend ist. Und dass es eine besondere Kraft hat, wenn wir als Christen zusammen sind. Natürlich, jeder von uns kann das auch alleine machen, kann alleine auch leben, kann alleine auch für Christus ihn bezeugen. Aber ich denke, in dem Miteinander ist eine Kraft. Und ich denke auch in dem internationalen Miteinander, seid ihr ja English Church mit deutschen Zweig und so weiter, kommt vielleicht auch aus verschiedenen Gegenden. Vor 3 Jahren sind ja meine Frau und ich nach Leipzig gekommen. Viel zu spät im Leben. Leipzig ist schön, aber wenigstens noch rechtzeitig vor der Pandemie 2019. Und wir haben auch in der Mission gearbeitet. Und für mich war immer so das Thema, verschiedene Nationen ehren Gott zusammen, wichtig. Dann kam ich in die Gemeinde. Dachte ich, wow, wir sind ja hier im Zentrum, im Ringcafé. Wir könnten ja eigentlich auch mal anfangen, in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Dann wird die Gemeinde noch internationaler. Und das hat so einiges Unverständnis hervorgerufen. Und dann sagte mir jemand, das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt doch die LEC, die English Church. Da gibt es englischen Gottesdienst. Es ist doch für alles gesorgt. Das brauchen wir ja jetzt nicht machen. Ich dachte, ja, ist ein Argument. Aber eigentlich ging es mir gar nicht nur darum, zu sagen, es braucht wenigstens einen Ort in Leipzig, wo es auch auf Englisch das Evangelium gepredigt wird. Sondern mir ging es darum, dass es so schön ist, wenn auch bei uns verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen sind. Und ich will so ungern darauf verzichten, weil das so toll ist. Da dachte ich, naja, wenn es nicht dran ist, ist es nicht dran. Ich bin ja erst 3 Monate hier. Und wenn man jetzt irgendwie noch so Übersetzungen hier einführt, vielleicht ist das zu viel auf einmal. Interessanterweise, während der Pandemie, manche waren zu Hause, manche waren im Livestream, manche haben wir auch längere Zeit nicht gesehen, sind viele andere gekommen. Neu gekommen. Immer neue Gesichter. Und plötzlich viele verschiedene Nationalitäten waren einfach da. Und in diesem Januar oder Februar dachte ich so, naja, könnt's ja nochmal probieren. Dann nachgefragt, wie wäre es, wenn wir jetzt mal sonntags auf Englisch oder Spanisch übersetzen? Ja klar, nee, die müssen ja auch das verstehen in ihrer Sprache. Selbstverständlich, alle waren dafür. Ja, gut, muss ein Plan Gottes sein, weil auf einmal geht's. Und es macht Freude. Es ist einfach ein Segen. Und so ähnlich stelle ich mir das vor in Antiochia, dass das einfach Freude gemacht hat. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Noch eine weiter. Klick. Und dann kommt der Barnabas. Barnabas Mitarbeiter des Paulus, wird jetzt nach Antiochia gesandt. Und die Apostel haben gesagt, schau dir das doch mal an, was da los ist. Das ist unkonventionell. Da sind plötzlich auch Griechen und andere Heiden dabei. Schau dir mal an, was die Gemeinde da macht. Und der Barnabas, genannt Sohn des Trostes aus Zypern, ein erfahrener, ein treuer, ein von Geist inspirierter Mann, voll Geistes und Glaubens, ein Diakon, ist jetzt angeschaut und sagt, wow, Gottes Gnade wirkt. Hier werden Menschen verändert, Juden und Heiden, eine neue Gemeinschaft entsteht. Das heißt, er wurde froh und er mahnte sie, am Herrn zu bleiben. Er ist der Ermutiger, Ermahner, Förderer, Tröster. Ich hoffe, ihr kennt auch so Leute, die Ermutiger oder Tröster sind. Mit die Wichtigsten, die wir brauchen. Es braucht manchmal so Leittiere, Alphatiere, Lehrer, aber Ermutiger und Tröster, die Dinge zusammenbringen und zusammenführen und das Wirken des Geistes erspüren, die brauchen wir auch. Und der Barnabas war so einer. Und dann macht er nicht einfach sein Ding, sondern er sagt, wir brauchen jetzt hier noch einen guten, erfahrenen Lehrer. Ich werde den Paulus noch holen. Und er geht nach Tarsus und holt Paulus dazu. Und hier arbeiten die Leiter als Team zusammen. Und ich denke, das ist ein Zeichen von Segen. Und da wächst dann auch Gemeinde, wenn nicht jeder sein Ding macht. Tarsus in Zilizien war 236 Kilometer entfernt von Antiochia. Kann man mal machen, hinreisen, Paulus holen und der Barnabas lässt sich ergänzen. Und später im Apostelkonzil von Jerusalem treten sie sogar als Team auf. Später werden sie gemeinsam beauftragt, unter den Heiden zu predigen, starten Missionsreisen. Nicht einer allein ist wichtig, nicht Paulus, nicht Barnabas, nicht Petrus, sondern sie wirken zusammen. Das habe ich immer wieder erlebt, auch in der Mission an vielen Stellen, wo verschiedene zusammenarbeiten, auch verschiedene Kulturen. Da legt Gott seinen Segen drauf. Und dann heißt es, sie blieben ein Jahr und lehrten viele. Wenn du ein Jahr Zeit hättest in Antiochien mit dieser tollen Truppe von Junggläubigen, was würdest du denen gerne beibringen wollen? Habt ihr eine Idee? Also ihr macht jetzt eine Agenda für ein Jahr. Was würdet ihr denen gerne weitergeben? Hat jemand einen Vorschlag? Ja? Mit der Bibel gut umgehen können? Ja. Schauen, was die damals schon so hatten an Schriften. Aber sagen, die Schriften, die ihr habt, lernen, lesen. Was würdet ihr denn noch beibringen? Neue Leiter ausbilden. Okay. Dann kann man nachher weiterziehen an andere schöne Orte und die Leiter sind da. Oder es können noch mehr Gemeinden entstehen, ja? Was würdet ihr denen beibringen? Wie man als Christ lebt, auch so ganz praktisch, ja. Ja, und ich denke einfach auch, in jeder Lage auf Jesus zu vertrauen, immer Jesus zuerst, Kyrios Jesus, Jesus ist Herr. Ja, können wir mal drüber nachdenken, spannend, oder? Und wenn du Kinder hast, kannst du auch mal drüber nachdenken, hey, im nächsten Jahr, was wollen wir denen gerne weitergeben? Oder wir haben jetzt mal als Ältestenkreis zusammengesessen und gesagt, oh, ist irgendwas uns auf dem Herzen, wo wir sagen, das soll in der nächsten Zeit ein Schwerpunkt sein. Ihr habt den ersten Timotheusbrief jetzt, da steckt viel drin. Ein junger Leiter wird ausgebildet, kann man richtig was raussaugen. Ja, das Evangelium hat nicht aufgehört, es ging von da weiter. Es hatte Wirkung. Das ist der letzte Punkt, das Evangelium hat Wirkung. Wirkung, die Gemeinde wächst. Natürlich, Gott fügt hinzu, aber es war ein lebendiger Organismus. Was Totes kann immer schwer wachsen. Aber was Lebendiges, da ist es natürlich, dass es wächst. Da haben mich auch schon mal Leute angesprochen und gesagt, Jochen, ja, du kommst so von der Mission und willst immer, dass so Gemeinde wächst. Muss das denn immer sein? Weil die Zahlen sind doch nicht wichtig. Es kann doch klein sein oder groß. Ich sage, ja, natürlich. Ich war ja auch in ganz kleinen Gemeinden. Wir haben ja Gemeinden aufgebaut. Die waren klein. Darum geht es gar nicht. Aber dass etwas wächst, ist doch normal, ist doch natürlich, ist doch schön. Und 500.000 Atheisten sind ja noch in Leipzig. Also ist nicht so, dass es gar keine Möglichkeiten gibt, dass da noch was wachsen könnte. Und warum soll es sich nicht ausbreiten? Und vielleicht kommen dann ja welche noch dazu, die noch viel mehr Möglichkeiten, Begabung, Fähigkeiten, Ideen haben als wir. Wäre doch schön, oder? Vielleicht sogar irgendeiner, der es besser kann als ich. Sind auch jetzt schon welche da, die es besser können als ich. Ja, super. Dinge wachsen. Wirkung im Wachstum, Wirkung in der öffentlichen Sichtbarkeit und Wahrnehmung. Dann heißt es ja, sie wurden zuerst dort die Christen genannt. Das finde ich spannend. Ich meine, für uns ist Christen jetzt nicht so ein besonderes Wort. Für manche ist es ein Wort, das hilfreich ist, das etwas erklärt. Für manche ist es ein Wort, was nicht hilfreich ist. Also wenn wir mit Muslimen sprechen, ist normalerweise das Wort Christen nicht sehr hilfreich, weil die denken dann A an Kreuzzüge, B an Schweinefleisch, C an Alkohol trinken und das hilft wenig. Wenn man mit denen spricht über Jesus-Nachfolger, dann hilft es denen mehr. Aber Christen ist ja ein super Wort, weil es ja auf Christus verweist. Und da denke ich mir, wie kam das eigentlich, dass die plötzlich in der Stadt anfingen und sagten, hey, die haben nicht mehr gesagt, die Judäer oder diese Sekte, sondern die Christen. Offensichtlich haben sie so viel von Christus geredet, dass das das Markenzeichen wurde. Es gibt in der Apostelgeschichte noch andere Bezeichnungen für die Christen. Sie wurden Jünger genannt oder Schüler, Heilige, Brüder, Gläubige, die gerettet wurden oder die Anhänger des neuen Weges, Apostelgeschichte 9, Vers 2. Finde ich auch alles sehr spannende Begriffe. Jünger, Schüler, Heilige, Brüder, Schwestern, Gläubige, die gerettet wurden, die Anhänger des neuen Weges und die Christen. Und dann kann man weiterlesen, was passiert denn jetzt eigentlich mit denen? Und die Kraft Gottes ist mit ihnen. Menschen kommen zum Glauben. Sie fangen an, Geld zu sammeln für Jerusalem. Sie teilen. Es tritt der Agabus auf, ein Prophet. Es sind Gaben des Geistes da. Es sind Taten der Kraft da. Und sie senden dann sogar, Apostelgeschichte 13, Missionare aus. Gustav Warneck hat mal gesagt, Gemeinde kann sich nicht aussuchen, ob sie missionarisch sein will, sondern nur, ob sie neutestamentlich sein will. Ja, dann ist das klar. Letzte Folie. Leider ist nicht mehr alles von Antiochia heute so schön wie damals. Also so diese ganzen Prachtstraßen und Marmorsäulen und diese ganzen Tempel und Theater sind mehr eingestürzt. Und ich denke, manches im Leben bleibt nicht. Oder manches in der Geschichte dieser Welt bleibt nicht. Aber das Evangelium bleibt. Das Wort Gottes bleibt. Und ich glaube auch, jedes Vertrauen, jede Tat, jeder Schritt und jeder Weg mit Jesus bleibt in Ewigkeit. Amen.